Verfassungsschutzengel, der Demokratie-Podcast von und mit Ademir Mustic.
Herzlich willkommen zum Demokratie-Podcast. Ich bin Ademir Mustic. Heute die erste Episode ohne Caroline Preißler, daher auch nicht das signifikante Intro von Caro. Aber dennoch habe ich heute Verstärkung. Ich freue mich, dass ich heute hier mit Maike sein darf. Die Maike und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile vom Sport. Maike ist 35 Jahre alt. Sie ist in der Immobilienbranche tätig als Immobilienmanagerin. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, wie gesagt, vom Sport. Wir haben uns beim Sport kennengelernt hier in unserer wunderschönen Kommune Dorsten, wo ich herkomme. Die Hörerinnen und Hörer wissen das. Und wir haben uns immer mal wieder über verschiedene Themen ausgetauscht. Ich bin besonders von dem Multitalent von Maike angetan. Maike ist also nicht nur beruflich sehr erfolgreich, sondern ist also auch im privaten Umfeld jemand, der sich für Themen wie Female Empowerment einsetzt, was ich persönlich sehr, sehr toll finde. Da kann sie gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und ich habe sie auch ansonsten als sehr, sehr gut vernetzt hier in unserer Kommune erlebt. Also ständig sehe ich sie irgendwo präsent, ist sie überall. Und das hat mich einfach immer wieder sehr angesprochen. Und bis dato habe ich aber Maike nicht unbedingt als politisch wahrgenommen und deshalb habe ich mich sehr, sehr gefreut, als sie mich vor einigen Wochen angesprochen hat und gesagt hat, hey, du machst doch da ein bisschen politisch etwas. Da gibt es ein Thema, das liegt mir sehr am Herzen, darüber würde ich gerne sprechen und was könnten wir da tun? Und ich habe ihr dann sogleich die Möglichkeit angeboten, hier mit mir zusammen in den Podcast zu gehen und freue mich, dass wir heute über ein Thema sprechen können, was da lautet Sozialpolitik in Deutschland. Und das Thema hatte Maike mir so ein bisschen mit in die Agenda geschrieben. Ich habe mich angefangen damit zu beschäftigen und habe dann festgestellt, Mensch, das ist doch wirklich etwas, was sehr, sehr, sehr gut zum Demokratie-Podcast passt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Maike heute da ist. Maike, herzlich willkommen.
Dankeschön, Ademir. Danke für das ausführliche Intro. Eine kleine Korrektur. Ich bin 34.
Entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Ich habe die Frau doch tatsächlich älter gemacht. Das darf man natürlich nicht machen. Ja, 34, das dauert noch ein bisschen mit den 35.
Ja, der Rest passt aber, alles gut. Ja, vielen Dank für die Einleitung und ich stelle mich auch gerne selber nochmal vor. Ich bin Maike, wie gesagt, Ademir vom Sport. Und alle anderen Fakten über mich, die du genannt hattest, stimmen auf jeden Fall. Ich freue mich, dein Gast zu sein heute zu dem Thema Sozialpolitik. Da ganz besonders, ja, was mir besonders aufgestoßen ist, wirklich rund um das Thema Sozialpolitik, war die Diskussion rund um das Elterngeld und der Vorschlag, der vom Familienministerium gemacht wurde, das Elterngeld entsprechend zu verändern, würde ich jetzt erstmal sagen, weil ein Beschluss ist noch nicht final gefasst, so wie ich das verstanden habe. Aber es gibt einen sehr eindeutigen Vorschlag, der da lautet, dass das Elterngeld oder die Grenze für das Elterngeld um fast 50% herabgesenkt wird. Und das finde ich sehr schade. Ich möchte auch direkt sagen, dass ich nicht als Betroffene spreche, sondern ich spreche als Frau, als Mutter und möchte da wirklich Stellung beziehen. Und nach Verena Pauster, oder ich würde mal Verena Pauster zitieren, man muss seine eigene Lobby sein. Und ich begreife mich als Mutter und Arbeitnehmerin, als Elterngeldbeziehende, als Betroffene, weil wenn jetzt die Grenze einmal gesenkt wird, wer weiß, was dann in Zukunft ist. Und finde, das ist einfach ein Thema, das in der Politik mal eben so beschlossen wird. Also so kam es mir auf jeden Fall rüber. Also da wurde ein Vorschlag gemacht, der wurde jetzt eingereicht. Und wenn jetzt keiner laut wird, dann wird das auch einfach mal so beschlossen. Und ich bin ganz dankbar dem Podcast Fast and Curious von Lea Sophie Kramer und Verena Pauster. Die haben nämlich richtig was gemacht, um da Awareness zu schaffen, damit diese Kürzung einfach nicht mal eben so entschieden wird, sondern dass man da einfach nochmal Alternativen erwägt. Und ist damit auch ziemlich weit gekommen, glaube ich. Ja, und in dem Zusammenhang, vor ein paar Wochen hatte ich dich angesprochen, weil ich so empört war und habe gedacht, das kann nicht sein, dass Elterngeld einfach so unkreativ und intransparent bearbeitet wird durch die Politik und herabgesetzt wird, ohne dass irgendjemand gefühlt da was gegen tut. Weil am Ende sind ja dann auch Kinder die Betroffenen. Und Kinder sind betroffen, weil die Eltern frühzeitig wieder arbeiten gehen müssen, auch wenn es vermeintlich gut verdienende Eltern trifft. Wir sprechen bestimmt gleich nochmal darüber, wie sich das Ganze ausgestaltet. Aber das war jetzt wirklich vor ein paar Wochen der Antrieb für mich zu sagen, ich bin nicht politisch aktiv, aber ich bin politisch interessiert. Eben weil dieses Thema eins ist, was mir besonders am Herzen liegt. Ich möchte nicht, dass Eltern auf Lohnersatzleistung verzichten müssen, weil sie Kinder bekommen.
Ich glaube, du hast einige sehr, sehr wichtige Aspekte genannt und ich bin wirklich sehr, sehr froh, mit dir darüber sprechen zu können, weil für mich klingen deine Einlassungen aus mehreren Ebenen heraus sehr, sehr authentisch. Zum einen hast du gesagt, du bist zwar derzeit nicht davon betroffen, wärst es vermutlich auch nicht bei der Neuregelung, aber dennoch hast du einige wichtige Dinge genannt, wie zum Beispiel die Tatsache, dass du selbst Mutter bist, dass du dich in die Situation sehr gut hineinversetzen kannst und dass du jemand bist, der auch beruflich erfolgreich ist. Und dieser berufliche Erfolg und die Möglichkeit, dass du deinen beruflichen Erfolg und deine familiäre Planung unter einen Hut kriegen konntest, eben auch daran beruht, dass du eine gewisse Zeit lang diese Lohnersatzleistungen jetzt in Anspruch nehmen kannst, um dich dann sozusagen um dein Kind zu kümmern, um später dann möglicherweise wieder im Beruf voll durchstarten zu können. Und ich glaube, du hast einen sehr, sehr wichtigen Aspekt genannt, nämlich den, dass diese Neuregelung jetzt doch sehr überrumpelnd kam oder beziehungsweise vorgeschlagen worden ist. Dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man da laut ist. Ich kenne also auch tatsächlich die Initiative und die Petition, die die beiden ins Leben gerufen haben mit zahlreichen, ich glaube, mehreren hunderttausend Unterschriften in kürzester Zeit. Was eben zeigt, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig es ist, dass wir darüber reden, dass das eben nicht einfach spurlos an uns vorbeigeht. Und ich glaube, das sind so Momente, wo der Stein des Anstoßes dann kommt, dass auch Menschen, die sich bis dato noch nicht als politisch gesehen haben, so wie du, dann doch eben sagen, ich möchte mich einbringen. Ich finde, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Es ist ein sehr gutes Zeichen von einer lebhaften Demokratie, dass wir miteinander in den Austausch treten können und darüber sprechen können, dass es eben nicht damit getan ist, dass einfach nur jemand da einen Vorschlag macht. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch wirklich darüber reden, wieso das Familienministerium zum Beispiel glaubt, dass das die richtige Stelle ist, an der man kürzen sollte und warum es nicht andere Möglichkeiten gegeben hat und vielleicht auch nicht gibt. Und das ist der eine Aspekt daran. Und der andere Aspekt daran ist einfach zu sagen, welche Folgen können solche Entscheidungen haben? Also du hast es ein wenig so ein bisschen eingeleitet. Ich glaube, eine Folge kann sein, dass Menschen, die möglicherweise davon betroffen sein könnten, sich Gedanken darüber machen, ob sie überhaupt ein Kind bekommen. Und wir haben bereits eine relativ niedrige Geburtenrate in Deutschland. Die wird maximal nur durch eine gewisse Migration wird sie noch ein Stück weit angefeuert. Aber es ist so, dass durchaus Menschen immer weniger Kinder bekommen in Deutschland. Und eigentlich müsste es in unserem ureigenen Interesse sein, dass das nicht weitergeht, sondern dass wir vielleicht sogar einen Umkehrtrend schaffen, dass zukünftig mehr Menschen, mehr Familien sich für ein Kind entscheiden. Und ich glaube nicht, dass diese Entscheidung oder dieser Vorschlag, der da erfolgt ist, noch, es ist ja keine politische Entscheidung, noch ist es ja auch nicht offiziell. Aber ich glaube nicht, dass er dazu führen wird. Ich glaube, das wird eher in die andere Richtung gehen. War das für dich auch ein Aspekt, der dich da so ein bisschen hat nachdenken lassen in die Richtung?
Ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Thema, dass, also ja, also dass wir in Deutschland diese Sicherheit haben, wenn man Kinder bekommt, auch als Paar oder als Haushalt, der genau in diesem Grenzbereich ist, dass man dafür dass man Lohnersatzleistungen beziehen kann in der Zeit, in der man wissentlich sich um ein kleines Kind kümmert, ist einfach toll. Also, und da können wir alle dankbar sein, dass wir aktuell diese Situation haben und dass das halt eben auch bis zu dieser Einkommensgrenze möglich ist, halt diese, ich glaube, maximal 1.800 € zu beziehen als Elterngeld. Die kann man sich ja auch aufteilen als Paar, sodass dann auch die Möglichkeit besteht, dass nicht nur ein Elternteil dann zu Hause ist, sondern halt auch beide teilweise dann zu Hause sind. Und ja, ich finde, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache und ist auf jeden Fall eine große Sicherheit, die Familien haben, die einen Kinderwunsch oder Paare haben, die einen Kinderwunsch haben. Ich würde sagen, dass, also nach meiner Schätzung ist es so, wenn diese Lohnersatzleistung wegfällt und man hat sich einen gewissen Lebensstandard erarbeitet, man hat vielleicht gerade ein Haus gekauft, man hat diverse, ja, vielleicht auch Studienkredite, die man noch abzahlen muss. Es gibt einfach finanzielle Verpflichtungen, die in dieser Elternzeit auch, ja, auf einen zukommen. Und da sind diese maximal 1.800 € vielleicht nicht der ganze Lohnersatz, sondern auch nur ein Bruchteil von dem, was man vorher bezogen hat. Und sichert dann halt einfach den, ja, bisherigen Lebensweg oder den Lebensstandard weiter ab in der Zeit, in der man wissentlich zu Hause ist und sich um das kleine Kind kümmert, das man bekommt. Es gibt aus meiner Sicht auch, ja, also aus meiner Erfahrung halt auch, ne, keine Alternative als Mutter. Jetzt kann ich kann nur als Mutter sprechen, eine Zeit lang mit dem Kind zu verbringen und zu Hause zu sein. Auch wenn meine Ambition sehr groß war, relativ schnell wieder in den Job zu kommen, muss ich doch sagen, wurde ich jetzt eines Besseren belehrt, weil man kann so ein Kind nicht, also gerade auch hier im ländlichen Bereich, nicht so früh betreuen lassen. Und generell ist es halt einfach auch so, dass ganz, ganz viele Betreuungsplätze fehlen. Ich glaube, wir haben in Deutschland 400.000 fehlende Kita-Plätze. Und also wenn man jetzt wirklich mal dieses Spiel weitermacht und sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht als Haushalt in diesem Bereich und würde kein Elterngeld mehr bekommen, habe aber einen gewissen Lebensstandard, den ich finanzieren muss, habe halt vielleicht keine großen Rücklagen mehr, weil ich eben gerade ein großes Haus gekauft habe und einen großen Kredit aufgenommen habe und einen Teil auch Eigenkapital dazu geschossen habe, dann kommt die Schwangerschaft, okay, dann kann man sich vielleicht noch mal ein bisschen darauf vorbereiten, aber wir können doch nicht in die Situation kommen, dass man noch mal einen Kredit aufnimmt, um dann halt sich die Elternzeit zu finanzieren. Das wäre super, super schade. Und ich bin dankbar dafür, dass ich gerade Elterngeld beziehen kann und mich ruhigen Gewissens um mein Kind kümmern kann. Es gibt keine Alternative dazu. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich ihn in dem Alter betreuen lassen sollte, in dem er gerade ist. Und ich würde es auch nicht wollen, dass er fremdbetreut wird. Das würde ich auch nochmal dazu sagen wollen. Und wenn mich die finanzielle Situation dahin treiben würde, und ich weiß es vorher, ich glaube, ich würde kein zweites Kind kriegen.
Und das sind genau die Erwägungen, die, glaube ich, gerade bei jemandem, der in dieser Hinsicht betroffen ist, sehr authentisch sind. Deshalb ist es für mich auch so wichtig, das nachvollziehen zu können. Ich glaube, ein Aspekt, den du genannt hast und den man auch nochmal herausstreichen muss, ist die Situation der gemeinsamen Veranlagung bei Lebenspartnerschaften ist ja häufig die, dass wir eben nicht die Situation haben, dass bei diesem gemeinsamen Einkommen, was ja jetzt die Grenze irgendwo bei 150.000 oder respektive 180.000 Euro markiert, wir reden dort in aller Regel von einer häufig ja sehr gleichwertigen Aufteilung des Einkommens. Also der Mann hat dann vielleicht 60% des Einkommens und die Frau hat vielleicht 40% des Einkommens. Wir reden in den seltensten Fällen davon, dass eben diese Grenzen von 150.000 Euro Einkommen irgendwo bei 90-10 aufgeteilt sind. Diese Situation haben wir sehr selten, sondern wir haben in aller Regel bei diesen Einkommenshürden haben wir meistens Menschen, die eben gleichwertig verdienen. Und wenn wir jetzt feststellen, dass ein Pärchen gerade eben diese Grenze so sozusagen erreicht hat oder drüber liegt und 40% des Einkommens fallen weg und es gibt keine Lohnersatzleistungen, dann muss man sich wirklich darüber Gedanken machen, was du gerade gesagt hast, ob man dann nicht eventuell einen Kredit aufnimmt, um diesen Zeitraum von, wie lange man auch immer zu Hause bleiben möchte, 12, 18, 24 Monate sozusagen quer zu finanzieren. Und ich fand es ein bisschen vermessen, dass die Befürworter dieser Kürzung durchaus gesagt haben, es muss doch Haushalten, die so viel verdienen, muss es doch möglich sein, Rücklagen zu haben, die das entsprechend abdecken. Und ich glaube einfach, du hast es gerade sehr, sehr gut beschrieben, diese Rücklagen gibt es zum Teil, aber sie fließen auch natürlich in irgendwelche Formen von Investitionen, sei es für die Immobilie oder sei es für andere Dinge. Und ich weigere mich einfach zu glauben, dass es sinnvoll ist, das jetzt in einen Bereich reinzustecken, wo man seine Kinderbetreuung sicherstellen muss, wo es eigentlich bis dato diese Lohnersatzleistungen gegeben hat.
Das Elterngeld hat ja auch eine lange Historie. Es gibt ja schon sehr lange Lohnersatzleistungen. Die gibt es, glaube ich, seit den 90er Jahren. Für Familiengründung, ich weiß nicht genau, Erziehungsgeld hieß es, glaube ich, früher mal.
Genau, das war mal das Erziehungsgeld und ist dann quasi zum Elterngeld geworden irgendwann mal.
Genau, und das ist einfach schön und sichert in ganz vielen Fällen halt auch die Frau ein bisschen ab. Und das, ich würde sagen, Budget der Frau, auch wenn man verheiratet ist und da auch eine gewisse Parität gelten sollte in einer Beziehung und gegenseitige Unterstützung, so ist es doch häufig so, dass halt die Frau diejenige ist, die sich dann halt ums Kind kümmert und zu Hause ist. Und deswegen würde ich sagen, dass in ganz, ganz vielen Fällen diese Elterngeldkürzung hauptsächlich die Frauen trifft. Auch wenn Haushalte veranlagt werden, auch wenn da Einigkeit darüber bestehen sollte, dass man sich in einer Partnerschaft gegenseitig hilft. Aber es ist halt eben so, wer beantragt das Elterngeld, der kriegt es halt auch. Und da muss man auch wirklich sehen, dass das in den meisten Fällen auch die Frauen sind. Und ja, wer dieses Geld bezieht, hat halt eben nur das zur Verfügung, persönlich zur Verfügung oder beziehungsweise kann das beisteuern. Und wenn man vorher als Frau eben schon anders verdient hat und nur noch diesen Betrag zur Verfügung hat, den das Elterngeld bietet, dann ist es schon so, glaube ich, dass man sich ganz, ja, nicht ganz stark, aber auf jeden Fall zu einem Teil verändern muss. Man muss ganz anders haushalten als vorher. Und wenn das jetzt auch noch wegfällt, auch wenn es ein Haushalt ist, auch wenn es diese hohe Einkommensgrenze ist, glaube ich, dass es viele Frauen sehr hart trifft und dass erstens ganz viele sich überlegen werden, kriege ich überhaupt ein Kind? Tue ich mir das an, in dieser Lage oder finanziellen Lage zu leben? Möchte ich mich in gewisser Weise von meinem Partner abhängig machen? Weil der muss ja dann mit seinem Gehalt das gemeinsame Leben und das Kind finanzieren. Oder bin ich in der Lage, mir diese Elternzeit anzusparen? Vielleicht auch gemeinsam als Paar, aber who knows, ne? Das Leben ist hart in vielen Fällen. Es gibt mit Sicherheit auch Paare, die sich im ersten Jahr nach der Geburt des Kindes schon wieder getrennt haben. Und dann steht man da und hat halt noch nicht mal Elterngeld. Oder gut, wenn man sich trennt, ist ja kein Haushalt mehr. Aber ja, dann würde wahrscheinlich das Geld, Elterngeld wieder fließen. Aber trotzdem ist das etwas, das ist doch super cool, dass unsere Demokratie dieses Familiengeld oder diese familiäre Unterstützung hervorgebracht hat und jetzt seit über 30 Jahren so entwickelt hat und es dieses Elterngeld gibt. Und jetzt einfach, um zu sparen, die Grenze willkürlich herabzusenken, halte ich für eine sehr intransparente und unkreative Politik. Ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt, woher diese neue Grenze von 150.000 kommt. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Begründungen, die aber so nicht veröffentlicht wurden. Also ich habe es nochmal gegoogelt und konnte es leider nicht finden. Bei meinem letzten Google-Versuch bin ich auf so FAQs gestoßen, die auch vom Familienministerium ausgegeben wurden, die ja nochmal ein bisschen was erklärt haben. Und angeblich sollen von dieser Kürzung dann auch nur 60.000 Haushalte betroffen sein. Was ich angesichts der Zahlen, die diese Change.org-Petition, die von Verena Pauster ins Leben gerufen wurde, mit über 600.000 Unterschriften, was ich nicht ganz glauben kann, ehrlich gesagt.
Ich halte die Zahl auch für etwas zu niedrig und ich glaube, das sind sehr, sehr optimistische Schätzungen. Ich glaube, du hast einige sehr, sehr wichtige Aspekte genannt. Was die Begründung angeht, ich glaube, was man heraushören konnte, ist, dass das Finanzministerium allen Ministerien Sparauflagen auferlegt hat im Sinne von, dass man eben bestimmte Budgets einzuhalten hat. Und hier ist es so, das ist eine vollkommen normale Vorgehensweise vom Finanzministerium, dass also Ausgaben in bestimmten Ministerien auch ein Stück weit gedeckelt sein müssen, dass man einfach nicht sozusagen meint, einfach Dinge ausgeben zu können oder Geld auszugeben, was man nicht hat. Auf der anderen Seite steht es aber natürlich jedem Ministerium dann frei, wo sie eben diese Einsparungen realisieren oder ob sie gegebenenfalls mit anderen Ministerien, also artverwandten Ministerien, sozusagen entsprechende Vereinbarungen treffen, dass dort eben nicht gespart wird, aber in anderen Ministerien mehr gespart wird und so weiter. Wir sind ja beim Bereich Familienministerium, sind wir ja im Bereich Soziales und da gibt es natürlich auch ein entsprechend artverwandtes Ministerium für Soziales und Arbeit, was weitaus größere Budgets hat als das Familienministerium, wo man zum Beispiel hätte ansetzen können und sagen können, okay, wir können eben diese Reduktion nicht machen, aber wir können in anderen Bereichen mehr einsparen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen. Was du beschrieben hast, ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr praktikabel nachvollziehbares Thema. Und zwar, wenn wir uns vor Augen führen, wer sich denn dann letztlich oder in welchem Alter sich Menschen für Kinder entscheiden, dann sprechen wir in der aller Regel ja davon, dass das irgendwo Ende 20, Anfang 30, vielleicht sogar Mitte 30 passiert. Das passiert ja heutzutage immer später. Und das hat natürlich auch seine Gründe, weil Kinder mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden sind und dieser finanzielle Aufwand notwendig ist, um das Kind auch zu versorgen und dann auch einen vernünftigen Lebensstandard zu erhalten, während man sozusagen dann nicht arbeitet. Und dafür war die Lohnersatzleistung bisher immer ein sehr, sehr gutes Instrument, was dabei unterstützt hat. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch sagen, es sind ja selten Menschen, die dann schon zu dem Zeitpunkt, selbst wenn sie diese Grenze dann erreichen von 150.000 Euro, die ja jetzt neu im Gespräch ist, in aller Regel sind das nicht Menschen, die diese Grenze schon jahrelang davor erreicht haben. Also sie haben sie nicht 5 oder 6 oder 10 Jahre davor schon erreicht und haben sich jetzt überlegt, ich möchte ein Kind. Sondern es ist davon auszugehen, wenn wir von Menschen reden, die Anfang 30 sind oder Pärchen reden, die Anfang 30 sind, dann reden wir in aller Regel davon, dass sie diese Grenze vielleicht gerade eben erreicht haben oder erst vor einem Jahr oder zwei. Da anzunehmen, dass diese Menschen ganz viel Rücklagen haben, die sie dann eben für ihre Kinder einsetzen sollten und eben auf diese Lohnersatzleistungen verzichten, das halte ich wirklich für sehr, 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 sehr vermessen. Die Botschaft, die man aber darüber hinaus aussendet, wir reden hier eindeutig von Leistungsträgern unserer Gesellschaft, also von Menschen, die eben bei diesem hohen Einkommen eben entsprechend auch sehr, sehr hohe Steuern gezahlt haben in Deutschland oder immer noch zahlen. Und das sind eindeutig Leistungsträger unserer Gesellschaft. Und diesen Leistungsträgern nehmen wir dann jetzt etwas weg, indem wir und dann auch noch versuchen, das so ein bisschen auf die Weise zu machen, indem wir sagen, ihr könnt doch solidarisch sein. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist für mich einfach sehr, sehr schwierig. Denn diese Leistungsträger haben eigentlich dafür gesorgt, dass wir einen sehr üppigen Sozialstaat haben, dass wir einen sehr, sehr weitreichenden Wohlfahrtsstaat in Deutschland haben. Und diesen Menschen jetzt etwas wegzunehmen, ich glaube, das ist mit einer der Hauptgründe, warum über 600.000 Menschen unterschrieben haben, wovon ich auch ganz sicher bin, dass nicht alle davon betroffen sind. Aber dieser Gedanke zu wissen, eigentlich geht es doch um Leistungsträger unserer Gesellschaft und denen wird jetzt gerade etwas weggenommen. Und das ist, glaube ich, ein verheerendes Signal, was man hier aussendet.
Genau, also ich verstehe, es muss gespart werden, aber ich meine, irgendjemand soll den Topf ja auch grundsätzlich mal voll machen. Und das ist aus meiner Sicht genau die leistungsstarke Mitte, hat Verena Poster gesagt, die auch gut leisten und auch gut zahlen, die Kassen füllen. Und ich denke, dass ganz viele davon ja fast nie, vielleicht, also was heißt fast nie, müsste man jetzt mal betrachten, wie die Statistik da ausfällt, aber dass da diese Klientel aus der Kasse bezahlt wird, nochmal für vielleicht eine längere Arbeitslosigkeit oder ja, vielleicht dann mehrere Kinder, ne? Natürlich, dann das kann auch der Fall sein. Aber wahrscheinlich ist die Arbeitslosigkeit in dem Bereich relativ gering. Und ich denke, dass aus diesem Topf, den wir alle füllen in unserem Arbeitsleben, ganz wenig nur entnommen wird von dieser leistungsstarken Mitte. Und es gibt keinen besseren Grund, vom Staat Unterstützung zu bekommen als für ein Kind.
Das sehe ich auch so. Und die Menschen, die du jetzt gerade angesprochen hast oder der Begriff, den du dir sozusagen gerade hergeleitet hast oder den du versucht hast zu erklären, das ist der sogenannte Netto-Steuerzahler. Also wir reden von Menschen, die eben netto mehr ins System einzahlen, als sie aus dem System rausnehmen über ihren Lebenszyklus hinweg. Also da gibt es ja, also erstmal ist jeder von uns, jeder Bürger in Deutschland ist Steuerzahler auf die ein oder andere Art und Weise. Aber nicht jeder ist Netto-Steuerzahler, weil am Ende des Tages bestimmte Menschen, was jetzt nicht negativ gemeint ist, aber letzten Endes mehr aus dem System rausnehmen durch Sozialleistungen und durch Lohnersatzleistungen, Krankheitsleistungen oder ähnliches, als sie in das System einzahlen. Und wenn das der Fall ist, also wenn man mehr einzahlt, als man rausnimmt, dann spricht man von einem Nettosteuerzahler. Und ich glaube, dass man hier sehr gut von einem Nettosteuerzahler reden kann oder von Nettosteuerzahlern reden kann, wenn wir darüber nachdenken, dass wir hier eben von Menschen sprechen, die 150.000 Euro zu versteuerndes Nettoeinkommen im Jahr haben oder Bruttoeinkommen im Jahr haben. Und das ist natürlich etwas, diese Menschen, dieses Signal auszusenden, bei dir sparen wir jetzt. Ich glaube, das bietet unheimlich viel Raum für Populismus, der sich ja auch gerade in diesem Bereich jetzt sehr breit macht. Das heißt, es stoßen unweigerlich politische Player in diesen Bereich hinein, die dann eben bestimmte Versprechungen, vielleicht auch sogar leere Versprechungen machen. Aber dieser Populismus macht sich deshalb breit, weil eben dieses Signal an diese Leistungsträger unserer Gesellschaft ist, bei dir sparen wir jetzt. Und da fällt es natürlich vielen Menschen schwer, nicht automatisch zu sagen, warum denn bei mir, warum nicht woanders, wo es doch eigentlich wesentlich mehr einzusparen gäbe. Und dieser Vergleich ist nicht immer gerecht, aber er ist allzu menschlich, weil wir uns natürlich alle nicht gerne in dieser, wir sehen uns alle gerne als Leistungsträger und sind, glaube ich, alle gerne, die nicht gerne diejenigen, die davon betroffen sind, wenn es heißt, ich habe mal Not und ich brauche mal etwas, ich brauche mal eine Lohnersatzleistung, die eben keine Sozialleistung ist, das muss man hier schon unterscheiden und die soll mir jetzt möglicherweise verwehrt werden und ich glaube einfach nicht, dass bei dem Echo, was es da gegeben hat, dass die Zahlen von 60.000 Betroffenen in Deutschland, dass die zutreffend sein können. Das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, denn sonst wäre das Echo nicht so groß ausgefallen. Und ich glaube, hier müssen wir wirklich aufpassen, dass die Ampelregierung hat sich ja auch für den zweiten Teil der Legislatur ein Familiengesetz überlegt, was also noch ausgestaltet werden muss, ausformuliert werden muss, was aber in jedem Falle die Familie stärken soll oder den Familienverbund stärken soll. Und wenn das der Fall ist, ich bin sehr gespannt auf dieses Gesetzesvorhaben, was es in einzelnen regeln soll und welche Vorteile es da bieten soll. Aber ich glaube, das wäre wirklich der denkbar schlechteste Start für so ein Gesetz, wenn wir jetzt sozusagen damit anfangen würden, dass wir erstmal bei bestimmten Familienleistungen kürzen. Und das wäre nicht der richtige Start für so etwas, glaube ich.
Ja, wenn wir vom richtigen Start sprechen. Was mich echt enttäuscht hat, ich habe jetzt noch nicht wieder geguckt auf der Instagram-Seite von Lisa Paus, das ist ja die Familienministerin. Die hat ja den Vorschlag eingereicht und dann gab es einen riesen Shitstorm. Wobei ich will gar nicht sagen, dass es ein Shitstorm war, sondern einfach nur eine Reaktion von Menschen, die möglicherweise betroffen sind, die ein Statement verlangt haben. Und es gab einfach keins. Die Dame hat sich in die Sommerpause verabschiedet, ohne dass da irgendeine Mitteilung erfolgte. Und das hat mich auch mit großen Fragezeichen zurückgelassen, weil man kann doch nicht als Team, ich denke, sie ist der Kopf, aber es ist ein Team, ja, das daran arbeitet und nicht ein ganzes Team geht in Sommerpause und in den Urlaub, sondern irgendjemand wird ja wohl da auch noch arbeiten und solche Themen auch abstimmen können. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, glaube ich, bis diese FAQs veröffentlicht waren oder noch eine Reaktion vom Familienministerium dazu kam, wie dieser Vorschlag denn zustande kommt. Und ich glaube, oder es fühlte sich so an, kann ich jetzt nur sehr persönlich sagen. Wir haben einen Vorschlag erarbeitet, das trifft nur 60.000 Betroffene. Das ist die geringste Anzahl an Betroffenen und bietet gleichzeitig aber auch eine sehr große Einsparmaßnahme. Und ja, dann verabschieden wir uns in die Sommerpause mit diesem tollen Vorschlag. Und dann gab es dieses große Echo. Und bei mir hat das einfach als Reaktion ausgelöst, warum diese Grenze, warum einfach von 300.000 auf 150.000, warum keine Erklärung, warum nur 60.000 Betroffene, wo kommt diese Zahl her? Dann gibt es noch eine Erläuterung dazu, das hatte ich jetzt gesehen in den FAQs, dass da teilweise Befragungen erfolgt sind in der Vergangenheit. Ich weiß jetzt nicht, wer da gefragt wurde natürlich, aber auch da hätte ich gerne mal die Studie gesehen. Da gibt es Eltern, die gesagt haben, dass das Elterngeld eine verzichtbare Leistung ist, die in diesem Rahmen verdienen. Und das darauf zurückzuführen, ist, glaube ich, dieser Vorschlag. Und mich hat es einfach mit ganz, ganz großen Fragezeichen zurückgelassen und habe gedacht, das ist nicht die Art und Weise, wie ich mir wünsche, dass in Deutschland Sozialpolitik gemacht wird. Und ich möchte auch, also ich möchte sagen, ich habe jedes Verständnis dafür, dass gespart wird und ich habe auch das Verständnis dafür, dass Besserverdienende mehr leisten sollen. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass ganz viele, die in diesem Gehaltskorridor sind, ohne zu mucken und ohne zu zucken, immer ihre Steuern zahlen, bis in das Rentenalter kommen. Ne? Und so halt den ganzen Apparat auch am Laufen halten. Aber ich finde es gerechtfertigt und fair, dass alle, die in diesem Einkommensrahmen bis 300.000 Euro, so ist ja gerade die Grenze liegen, auch weiterhin diese Einkommensersatzleistung beziehen können.
Ich glaube, das ist auch wäre auch ein wichtiges Signal in Richtung der Bürgerinnen und Bürger. Die Ampelkoalition hat sich ja im Zuge ihrer Formierung als Fortschrittskoalition betitelt, oftmals auch in Anlehnung an den Bundeskanzler, auch die Respektskoalition. Ich weiß nicht genau, was fortschrittlich daran sein soll, jetzt eine Mitte der Gesellschaft sozusagen zu belasten. Und du hast gerade die Familienministerin angesprochen, die sich ja nach der Ankündigung dieser Kürzung erstmal in die Sommerpause verabschiedet hat, aber in dieser Sommerpause, leider so musste man es ja über die Presse feststellen, sehr, sehr groß und stark sich dafür eingesetzt hat und sehr heftig gestritten hat mit dem Finanzminister über das Thema Kindergrundsicherung. Und hier bekommt man dann schon den Eindruck, dass es halt einfach unterschiedliche Prioritäten gibt. Natürlich sind bei der Kindergrundsicherung grundsätzlich mehr Menschen betroffen, mehr Kinder natürlich auch betroffen. Aber ich glaube auch bei dem Thema Elterngeld sind natürlich auch, zum einen sind natürlich da Kinder von betroffen, zum anderen möglicherweise ein paar Menschen weniger. Aber der Gedanke, der doch aufkommt, ist, das Elterngeldthema ist nicht so dringlich wichtig und hat nicht so eine hohe Priorität, weil es eben Menschen betrifft, die ein verhältnismäßig hohes Einkommen haben, wohingegen die Kindergrundsicherung eben Menschen betrifft, die eher ein niedriges Einkommen haben. Und damit sind wir bei einer Art von Umverteilungspriorität. Also das heißt, offensichtlich haben Themen, die eine Umverteilung von oben nach unten aufweisen, haben bei der Familienministerin höhere Priorität. Und das ist für mich nichts Fortschrittliches. Also wir haben hier einen Vorschlag, der sicherlich viele Menschen aufgewühlt hat, der erstmal auf dem Tisch liegt, der nicht weiter kommentiert wird. Und wir haben darüber hinaus eben eine Forderung bei der Kindergrundsicherung gehabt, die zwischen 12 Milliarden, 7 Milliarden, dann am Ende waren es jetzt 2,4 Milliarden. Am Ende ist effektiv 8 Euro mehr bei rumgekommen für Kinder. Also das ist der Betrag, den Kinder eben jetzt bald mehr bekommen würden durch die Neuregelung. Bei der Kindergrundsicherung durch die Regelung, die jetzt also mit Christian Lindner verabschiedet worden ist oder beziehungsweise auf die man sich geeinigt hat. Und da stelle ich mir schon die Frage, welche Prioritäten man hier setzt. Wenn man sich die Zahlen anguckt bei dem Elterngeld, so war die Rede von maximal 250 Millionen Euro, die jährlich gespart werden könnten durch diese Neuregelung, die da eben im Raum steht. Das ist ein verschwindend geringer Betrag, wenn man bedenkt und das jetzt ins Verhältnis setzt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass eben unser Sozialstaat oder unsere Sozialquote sehr, sehr hoch ist. Also Deutschland gibt mehr Geld im Bereich Soziales aus, als die meisten EU-Staaten ein Bruttoinlandsprodukt haben. Also wir reden hier von 1,25 Billionen Euro jährlichen Ausgaben im Bereich Soziales. Da sind natürlich Renten und Krankenversicherungen auch mit drin, aber eben natürlich auch sämtliche Arten von Sozialleistungen, die Deutschland jedem Menschen hier in Deutschland zahlt oder die Bundesrepublik eben jedem Menschen zahlt. Und da gibt es für mich ganz, 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 ganz viele andere Möglichkeiten, wo man wesentlich mehr Geld zum Beispiel hätte einsparen können als eben diese 250 Millionen, die ja ein Nullkomma-Bereich, im Promille-Bereich irgendwo angesiedelt sind von diesem Gesamtbudget. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ungeachtet der Tatsache, dass eben jedes Ministerium eine Sparauflage bekommt, kann ich guten Gewissens sagen, bei Familie wird nicht gespart. Punkt. Also das wäre für mich eine klare Message gewesen, zu sagen, dort wird nicht gespart. Wir können uns angucken, ob in anderen artverwandten Bereichen, also der Bereich Soziales umfasst ja mehrere Ministerien im Bund, wir können uns angucken, wo wir da sparen können, aber sicherlich nicht bei den Familien. Und dieser ideologische Kampf, der da immer wieder ausgefochten wird, bietet meines Erachtens nach sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten eben auch für den Populismus. Also wir haben auf der einen Seite eben Menschen, wie du vorhin gesagt hast, die angeblich befragt worden sind und gesagt haben, das sei verzichtbar. Also selbst für diejenigen, also die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wir sprechen ja hier von einer Lohnersatzleistung, die beantragt werden muss. Also wer beantragt denn eine Lohnersatzleistung, auf die er eigentlich verzichten? Also es ist doch wirklich jedem Menschen freigestellt, der diese Leistung nicht haben möchte, sie schlicht und ergreifend nicht zu beantragen. Also das kann ja jeder tun.
Ja, das kannst du aus deinem Idealismus heraus machen, ne? Wenn du in diesem Gehaltskorridor bist. Du würdest es in der Theorie aber bekommen, ne? Wenn du aktuell bis 300.000 veranlagt wirst. Ich glaube, Alleinverdiener sind ja bis 250.000 Euro, glaube ich, berechtigt. Ich finde es gut, dass es dieses Elterngeld gibt und ich finde, es gibt keinen besseren Grund als ein Kind, um solche Unterstützung einzuholen. Und ich finde, es steht auch jedem frei, der das beziehen kann, eben diese Leistung halt auch zu beantragen. Und wissentlich, ich glaube, der Durchschnittsdeutsche kriegt ja irgendwie 1,8 Kinder. Ist das die richtige Zahl? Also es ist maximal zweimal der Fall, dass du dieses Elterngeld beantragst, wenn du in den Durchschnitt kommst. Ja? Und wie oft wirst du nochmal diese Lohnersatzleistung in irgendeiner Form beantragen? Wahrscheinlich nicht oft. Und deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass du diese beziehen kannst, weil in diesem Zeitraum, in dem du das beziehst, dieses Geld, bekommst du das, um dich um dein Kind zu kümmern, um es aufzuziehen und eben nicht in eine Betreuung geben zu müssen, die ja auch gar nicht da ist. Also ich könnte jetzt meinen kleinen Sohn nicht irgendwo in die Betreuung geben, außer zu einer Tagesmutter, die ich aber auch wiederum bezahlen müsste. Das wiederum erfordert, dass ich Geld verdiene, weil so eine Tagesmutter ist auch nicht gerade, glaube ich, super, super günstig, wenn man ein Kind da abgibt, das noch nicht mal ein Jahr alt ist. In Deutschland fehlen ungefähr 400.000 Kita-Plätze. Und das betrifft ganz, ganz viele Familien mit kleinen Kindern, die eben auch, wenn sie das Elterngeld bekommen und bezogen haben, 1-2 Jahre maximal kannst du es ja beziehen, ja, in dem Bereich sind, dass sie halt trotz, dass sie dieses Kind jetzt 1-2 Jahre selber betreut haben und bereit wären, es in eine Betreuung zu geben, keinen Kita-Platz bekommen und teilweise dann noch länger zu Hause bleiben müssen, unbezahlt, ohne Lohnersatzleistung, weil einfach gar keine Möglichkeit da ist, dass du dein Kind betreuen lässt. Und wenn wir jetzt dann darüber auch nochmal nachdenken, dass dieses möglicherweise zweite, dritte Jahr dann bedeutet, dass ein Elternteil zu Hause bleibt ohne Verdienst. Und dann ist über eine ganze Zeit von bis zu 3 Jahren gar kein Geld geflossen. Das ist doch ein Grund, also aus meiner Sicht ist das wirklich ein Grund zu sagen, ich mach's lieber gar nicht, ich gründe keine Familie, weil das kann ich mir nicht leisten.
Genau, also ich glaube, dass tatsächlich dieser Aspekt sehr, sehr viele Menschen auch zweifeln lassen wird und sehr, sehr viele Menschen auch tatsächlich grübeln lassen wird, ob sie überhaupt sich das Kind leisten können. Und du hast es vorhin gesagt, wir haben ja bereits schon jetzt eine sehr niedrige Quote, Geburtenrate, die das Potenzial hat, dann dadurch auch weiter nach unten zu gehen. Denn am Ende des Tages ist es so, dass wenn man merkt, dass man sich das nicht leisten kann, schlicht und ergreifend, das dann auch einfach nicht tut. und eben seine Prioritäten anders gestaltet. Ich glaube wirklich, dass wir uns vor Augen führen müssen, dass, was mir persönlich sehr viel Sorge macht, und das ist ein Teilaspekt, ist diese mögliche Kürzung beim Elterngeld, ist nur ein Teilaspekt davon, dass wir nicht mehr bereit sind, offensichtlich in Deutschland irgendeine Form von Leistung zu honorieren. Es ist eine wirklich großartige Leistung, was Frauen, die Kinder aufziehen, leisten. Und das ist eine Leistung, die honoriert werden muss, eben durch die derzeit noch gültigen Lohnersatzleistungen, weil sie sich bis dato natürlich auch in aller Regel beruflich orientiert haben, weil sie schon verdient haben, weil sie schon Wertschöpfung kreiert haben. Und wir sind derzeit in Deutschland, so ist mein Eindruck, nicht mehr wirklich bereit, Leistung zu honorieren. Also Leistung wird eher verhindert, sie wird eher abgestraft, wohingegen der Fokus derzeit sehr stark darauf liegt, eben wirklich eine Umverteilungsdebatte nach der anderen zu führen. Also im Sinne von, wie schaffen wir es, möglichst mehr Menschen Zugang zu Sozialleistungen zu ermöglichen. Das ist ja beispielsweise der wesentliche Punkt der Neuregelung der Kindergrundsicherung, also die Vereinfachung von Leistungen. Oder wenn man sich zum Beispiel daran erinnert, dass wir vor einem Dreivierteljahr zum Jahreswechsel gab es ja die Neuregelung im Bürgergeld. Da wird der ein oder andere Hörer sicherlich oder die ein oder andere Hörerin wird da sicherlich sich noch erinnern, dass wir sehr lange darüber debattiert haben, ob es überhaupt Sanktionen geben darf gegenüber Menschen, die eben nicht arbeiten wollen, aber arbeiten könnten. Und da gab es ja durchaus einige Fraktionen in der Koalition, die gesagt haben, dass sie das so nicht wollen. Also sprich keine Sanktionen gegen Menschen, die arbeiten könnten, aber nicht arbeiten wollen. Und im Allgemeinen hat man das Gefühl, dass wir einfach derzeit nicht bereit sind, Leistungen zu honorieren. Wir sind eher dabei, sie zu bestrafen und uns sehr viel damit beschäftigen, wie wir sozusagen Vermögen oder Geld oder Sozialleistungen auf sehr viel mehr Menschen verteilen können. Und zwei Aspekte, die mir da besonders viel Sorge machen. Zum einen schaffen wir, und das weiß ich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, weil ich bis weit in meine 20er Jahre hinein tatsächlich mich, ich würde nicht als arm, aber als mittellos bezeichnen. Ich denke, in Deutschland ist man ja nur relativ arm, nicht absolut arm. Aber ich war schon jemand, der mittellos war. Und wenn wir wirklich die Sozialleistungen in dieser Art und Weise immer weiter erhöhen, dann festigen wir bei diesen Menschen, die jetzt im Sozialleistungsbezug sind, die im Transferleistungsbezug sind, dann festigen wir bei diesen Menschen diesen Bezug dauerhaft. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite holen wir Teile der Mitte der Gesellschaft in den Leistungsbezug hinein, indem wir irgendwelche Arten von Subventionen verteilen, indem wir irgendwelche Arten von Leistungen verteilen, die sich an bestimmte Kriterien geknüpft sind. Sei es jetzt, wenn ich mir ein neues Auto kaufen möchte, dann, wenn es ein Elektrowagen ist, dann ist es eben kriege ich eine Subvention dafür oder eine Heizungsart, dann kriege ich dafür eine Subvention. Das war ganz, ganz lange in Deutschland nicht der Fall. Wir haben also nie die breite Mitte der Gesellschaft mit irgendwelchen Leistungen angesprochen, sondern diese Menschen haben ihre Leistung ganz alleine erbracht und haben dann natürlich für sich auch entschieden, was das Beste für sie ist. Und mir macht besonders viel Sorge, dass wir eben einen sehr signifikanten Teil von Menschen, die heute Transferleistungen beziehen, dauerhaft in dieser Leistung festigen, wenn wir nicht darüber nachdenken, ob es nicht unter Umständen auch diesen Menschen zumutbar ist, schnell sich ins Berufsleben zu integrieren und ihre eigene Leistung zu erbringen und dann sich aus ihrer eigenen Leistung heraus auch in die Gesellschaft zu integrieren und auch mehr zu schaffen.
Ja, das fällt für mich so in den Bereich Incentivierung von Beschäftigung, Incentivierung von Eingliederung in das Arbeitssystem. Und ich habe mich damit gar nicht so intensiv beschäftigt. Ich weiß, dass es in der Arbeitslosenversicherung so ist, dass du, wenn du arbeitslos wirst, ein Jahr kriegst du, glaube ich, 67% des letzten Nettogehalts und dann im zweiten Jahr deutlich weniger und wirst ja darüber, über diese Regelung incentiviert, halt wieder dich einzugliedern und dann halt nicht langfristig arbeitslos zu bleiben, wenn du dann auch an das Geld gewöhnt bist und dann halt entsprechend diese Lohnersatzleistung nicht so gut ausfällt wie das letzte Gehalt, wird man ja automatisch finanziell incentiviert, dann halt irgendwann wieder Beschäftigung zu finden, die hoffentlich gleichwertig ist oder besser ist als das, was man davor hatte, wenn man arbeitslos geworden ist. Und das finde ich eigentlich ein cooles System, weil eben die Möglichkeit besteht, man wird gefangen vom sozialen System, wenn es dich trifft. Dann hast du erstmal eine gewisse Zeit, um vielleicht eine Umschulung zu machen, dich zu orientieren und kommst nicht in eine Situation, wo du nicht weißt, wie du deine Rechnung bezahlen sollst. Aber hast gleichzeitig aber auch einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung, dich halt wieder einzugliedern. Und da stelle ich mir schon die Frage, wieso trifft diese Regelung auf das Arbeitslosengeld zu und wieso finden wir solche Incentives, so kenne ich das als Wort aus den Organisationen, wieso gibt es die nicht für andere soziale Leistungen auch?
Ja, es ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, aber wir nähern uns diesem Thema so ein bisschen gesellschaftlich an. Es ist sehr heikel. Wir sprechen ja bei Bezug von Sozialleistungen oder von Transferleistungen grundsätzlich meist von einem Existenzminimum. Und dieses Existenzminimum abzusenken im Sinne von dir Anreize zu geben, arbeiten zu gehen, könnte unter Umständen bedeuten, dass wir Menschen über einen gewissen Zeitraum eben weniger als das Existenzminimum zahlen müssten, um sie quasi zu animieren, dass sie arbeiten gehen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich möchte keinen Populismus verbreiten, aber wir haben 3,9 Millionen Menschen, die arbeitsfähig wären, die aber derzeit Sozialleistungen beziehen, welcher Art auch immer, Bürgergeld oder ähnliches. Und wir haben 1,7 Millionen offene Stellen. Natürlich passen diese 3,9 Millionen Menschen nicht per se auf diese 1,7 Millionen Stellen. Aber es sind doch auch viele, viele Stellen offen, die sicherlich auch sich für Berufseinsteiger oder für jemanden, der eben ein eher im unteren Lohnsegment unterwegs ist, sich eignen würden. Und wir haben bei dieser Debatte immer zwei Ebenen, und zwar die, dass man sagt, naja, es sind doch gar nicht die Sozialleistungen, die das Problem ist, der Mindestlohn ist zu niedrig. Wir können natürlich immer daran rumspielen und an diesen Mindestlohn so weiter schrauben, dass er irgendwann mal hochgeht. Ich glaube, Olaf Scholz wäre der erste Bundeskanzler der Geschichte, der zu zwei verschiedenen Bundestagswahlen mit ein und derselben Forderung nur mit anderen Zahlen auftritt. Also bei der letzten Bundestagswahl ist er eben mit dem 12 Euro angetreten. Die gibt es ja mittlerweile. 12,40 Euro ist ja der Mindestlohn. Und zur nächsten Bundestagswahl tritt er dann mit 16 Euro an. Das kann man alles machen. Nur der Niedriglohnsektor ist nicht beliebig dehnbar. Also wir können natürlich nicht hergehen. Also wenn wir uns vor Augen führen, wo arbeiten denn Menschen im Niedriglohnsektor, dann sprechen wir natürlich von Gastronomie. Wir sprechen von Dienstleistungssektor. Wir sprechen von Leistungen, die eben von Menschen in Anspruch genommen werden. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Gastronomie angucken, dann werden, wenn wir den Mindestlohn erhöhen, werden die Speisen einfach wesentlich teurer werden. Der Effekt, der dadurch entsteht, ist nicht etwa, dass die Menschen das einfach hinnehmen, wenn der Imbiss nebenan das Mittagessen für 25 Euro anbietet, sondern dass sie schlicht und ergreifend einfach nicht mehr machen. Also das heißt, es geht niemand mehr hin. Ja, also wenn es irgendwann so teuer ist, dass es sich für mich nicht mehr lohnt, hinzugehen, dann gehe ich nicht mehr hin. Und dann hatten wir zwar ganz viele Menschen, die theoretisch einen höheren Mindestlohn verdienen könnten, die aber schlicht und ergreifend keine Möglichkeit haben zu arbeiten. Das sind übrigens Zustände, wie wir sie derzeit, die völlig normal sind in den USA, wenn wir von der Gastronomie zum Beispiel reden. Dort gibt es nur die Systemgastronomie und das ganz teure Restaurant, was sich der Autonomalverbraucher gar nicht mehr leisten kann. Dazwischen gibt es nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt erstrebenswert ist. Was wir sehen müssen, ist wirklich, dass die Sozialleistungen ein unfassbar hohes Maß einnehmen. Also wir sind ja viele, viele Jahre als Bundesrepublik Deutschland ja mit einer Sozialquote von um die 30% gefahren. Also tatsächlich auch bis 2009 sogar deutlich drunter, also um die 25-27%. Dann kam ein kleiner Aufschlag durch eine Veränderung in der gesetzlichen Krankenversicherung dazu. Aber auch der hat nicht dafür gesorgt, dass wir eben über 30% gekommen sind. Also ganz, 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 ganz selten. Ich glaube, es gab mal kurz einen Peak in 2013, wenn mich nicht alles täuscht, wo wir kurz mal über die 30% drüber gesprungen sind, 30,2%, aber dann eigentlich kontinuierlich immer unter 30% geblieben sind. Und nun ist es so, dass wir das zweite Jahr in Folge deutlich über 30% Sozialquote haben, nämlich derzeit ungefähr 35%. Und gemessen an der Tatsache, dass unser Bruttoinlandsprodukt schrumpft in diesem Jahr und höchstwahrscheinlich auch im nächsten Jahr 2024 schrumpfen wird, entgegen aller Aussagen, glaube ich einfach nicht, dass es uns gelingen wird, dass das Bruttoinlandsprodukt wachsen wird. Denn wer sich vor Augen führt, dass wir Ende letzten Jahres auch eine Prognose hatten, die da eben für 23 bei 1,2% plus lag und jetzt sind wir bei 0,3% minus. Ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass auch in 24 das Bruttoinlandsprodukt schrumpfen wird. Gleichzeitig wachsen aber die Sozialleistungen, tendieren wir Richtung 40% Sozialquote. Das heißt also 40% aller Einnahmen oder aller Wirtschaftsleistungen in Deutschland geht für Soziales drauf. Und ich meine, in welche Richtung soll das gehen? Haben wir irgendwann mal jeden zweiten Euro, geben wir aus, den wir erwirtschaften, geben wir aus für Soziales? Also das kann ja nicht der Anspruch sein. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen uns Wege überlegen, wie wir wirklich Leistung belohnen, wie wir Menschen, die Leistungsträger sind, und da sind wir wieder zurück bei den Leistungsträgern eben dieser, die sicherlich auch sehr hohe Gehälter verdienen, zu Recht auch sehr hohe Gehälter verdienen, die aber einen Anspruch weiterhin haben sollten auf Lohnersatzleistungen, diese Menschen eben nicht vor den Kopf zu stoßen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir es, mehr Menschen aus dem Transferleistungsbezug rauszunehmen. Und hier bin ich jemand, der das sicherlich aus meiner persönlichen Perspektive sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Also für mich, wenn meine persönliche Motivation, mich beruflich zu orientieren, war immer die, weil dass ich mir ein Beispiel an meinen Eltern genommen habe. Meine Eltern sind voller Stolz Putzfrau und Hausmeister. Mein Vater und meine Mutter würden niemals auf die Idee kommen, sich einfach in einer sozialen Hängematte auszuruhen und zu sagen, ach naja, wir verdienen jetzt beide den Mindestlohn und wenn wir jetzt das Bürgergeld beziehen, dann gibt es ein paar Euro weniger, aber damit kommen wir auch ganz gut klar. Das ist in Ordnung für uns. Das würden meine Eltern niemals tun. Und das, was sie mir vorgelegt gelebt haben, das lebe ich heute auch. Und diesen Leistungsgedanken habe ich immer mitgenommen. Und ich glaube, der psychologische Aspekt, wenn ich dauerhaft im Sozialleistungsbezug gefangen bin, dann bin ich auf Verderb und Gedeih darauf angewiesen, dass irgendeine politische Partei oder irgendjemand sich dafür einsetzt, dass ich mehr Geld bekomme. Wenn ich aber mein Schicksal selbst in die Hand nehme, mich beruflich orientiere, egal in welcher Richtung, das, was mir Spaß macht, dann habe ich meinen eigenen Einkommen oder mein eigenes Einkommen selbst in der Hand. Das heißt, ich kann immer mehr tun für mich selber, als zu erwarten, dass der Staat in irgendeiner Art und Weise eingreift, um mich zu alimentieren. Und alles, was der Staat tun kann, egal wie hoch diese Leistungen ausfallen, ist sehr, sehr homöopathisch. Wir können uns eben nicht erlauben, dass Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, was so hoch ist, dass sie keinerlei Anreiz haben, arbeiten zu gehen. Sondern alles, was der Staat tun kann, wird immer homöopathisch bleiben. Und alles, was ich selber tun kann, geht weit darüber hinaus und schafft psychologisch für mich etwas, was ich sage, ich habe das selber aufgebaut. Und da hat mir niemand bei geholfen. Und das ist etwas, das müssen wir, glaube ich, wieder stärker in den Fokus nehmen.
Also ich glaube schon, dass es ziemlich cool ist für Menschen, die es geschafft haben, das zu sagen. Ich habe mir was geschaffen und mir hat niemand dabei geholfen, weil man einfach eine unglaubliche Kraft entwickelt. Man schafft eine Expertise. Wenn du es geschafft hast, bist du unglaublich stolz. Du gibst das weiter an viele Generationen. Und das prägt dich als Mensch einfach ganz extrem, das glaube ich schon. Also für das Individuum ist das mit Sicherheit eine gute Sache. Es gibt aber auch mit Sicherheit viele Fälle, da scheitert es einfach. Und da braucht es vielleicht auch Unterstützung in finanzieller Form vom sozialen System. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es die braucht, um halt Menschen erstmal an diesen Punkt zu bringen, dass sie da alleine weiterlaufen können. Das ist ja wie beim Kleinkind auch, ne? Also bist vielleicht als Geflüchteter hier nach Deutschland gekommen, brauchst vielleicht erstmal eine gewisse Starthilfe, um halt dann auch weiterzumachen. Und ich finde, dass es total gerechtfertigt ist, dass diese Leistung auch bereitgestellt wird und dann eben halt irgendwann auslaufend ist, wenn es gut funktioniert. Ne? Also dann kann dieser Mensch, dieses Individuum ja dann auch weitermachen, ganz normal. Ganz normal ist einfach irgendwie eine doofe Bezeichnung für. Aber erstmal an diesen Punkt zu kommen, wo man halt irgendwie eine gewisse Sprachkenntnis erworben hat, eine gewisse Sicherheit geschaffen hat, sodass man halt auch nachts wieder in Ruhe schlafen kann und man weiß, okay, ich kann jetzt irgendwie meine Rechnung, die ich habe, die paar und die Kinder, die ich habe, hier versorgen. Mir hilft jemand und das ist das gute deutsche System, was wir im Rücken haben. Da finde ich, dass das eine gute Sache ist. Und ich möchte einfach, dass wir in einer Gesellschaft, also ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin in einer Gesellschaft leben, die halt auch Unmögliches ermöglicht. Und das schaffen wir auch, glaube ich, eben mit den Leistungen, die wir da geschaffen haben, demokratischen Leistungen, die wir den Menschen, die hier leben, bieten können. Aber es darf nicht ausgenutzt werden. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Und wenn es in diesem System Strukturen gibt, die Anlass dazu bieten, das auszunutzen, über einen sehr langen Zeitraum von vielen Menschen, dann muss man da hingucken und auch wirklich sagen, dass das nicht gut ist, weil das einfach negativ ist und viel mehr, ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die noch mehr bräuchten, um halt eben Großes zu schaffen und einfach, ja, als Bestandteil unserer Gesellschaft sich frei zu kämpfen auch, ne, von Strukturen, die sie einfach historisch bedingt mitgebracht haben. Wie du gerade erzählt hast, deine Eltern sind Hausmeister und Putzfrau, aber die sind auch hier gelandet, hatten auch erstmal Unterstützung, konnten sich hier orientieren und sind dann irgendwie in den Beruf gekommen, in dem sie heute glücklich sind. Und das finde ich eine tolle Sache.
Und ich glaube, dieser Aspekt ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger. Also ich kann es selber nachvollziehen. Mein Vater ist 30 gewesen, meine Mutter 28, als sie nach Deutschland kam. Also sehr, sehr junge Menschen und wesentlich jünger als ich jetzt bin. Und sie haben es geschafft und das ist gut so. Und ich bin tatsächlich auch jemand, der diesen Druck aber nicht unbedingt extrem weitergeben möchte. Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass ich in gewissen Teilen bereit wäre, bei Geflüchteten, gerade wo wir gerade von Geflüchteten reden, ich wäre sogar bereit zu sagen, dass wir Teile der ersten Generation von Menschen, die hier bei uns angekommen sind, auch gerne komplett durchfinanzieren können, wenn es unbedingt notwendig ist. Denn wenn es tatsächlich nicht jeder kann es so wie meine Eltern schaffen, mit Ende 20, Anfang 30 in ein neues Land zu kommen, die Sprache zu lernen und sich beruflich zu orientieren. Vielleicht schaffen das manche nicht. Und diesen Menschen würde ich sogar zugestehen zu sagen, dann haben sie es eben nicht geschafft und wir finanzieren die wirklich bis zum Lebensende durch. Wo ich mir aber nur Sorgen mache, ist die Generation danach, weil das, was der Generation danach vorgelebt werden muss, ist, dass sich Arbeit lohnt, dass es sich lohnt, hier die Ärmel hochzukrempeln, dass es sich lohnt, hier etwas aus sich zu machen. Wir haben kostenlose Bildung in Deutschland, die Möglichkeit, sich wirklich hervorragend zu bilden. Das Bildungssystem in Deutschland ist sicherlich nicht das Beste der Welt, aber im Durchschnitt der staatlichen Schulen haben wir immer noch ein sehr, sehr gutes Bildungssystem. Das heißt, man kann sich hier sehr gut bilden, man kann hier sehr gut was aus sich machen. Und ich habe aber die Befürchtung, dass wir bei dieser zweiten Generation oder der dritten Generation immer noch die gleichen Schemata sehen werden, wie wir sie jetzt eben bei der Generation sehen, dass schlicht und ergreifend ja, Arbeit sich nicht lohnt, wenn das nicht vorgelebt wird, dass es etwas Wichtiges ist und dass Leistung sich lohnt, dass Arbeit sich lohnt, dass es Sinn macht, wirklich etwas aus sich zu machen und nicht nur auf staatliche Leistung angewiesen zu sein. Man kann also zusammenfassend sagen, dass wir es hier mit einem Thema zu tun haben, das wirklich das Potenzial hat, sehr, sehr, sehr viel Schaden in bestimmten Gruppen unserer Gesellschaft anzurichten und sehr viel Raum für Populismus bietet. Wir haben feststellen können durch Maikes Ausführungen, dass Menschen, die zum Teil betroffen sind oder die eben in jedem Falle als jemand, der eben auch Kinder plant oder auch in Zukunft Kinder haben möchte, davon betroffen ist, dass man hier sehr, sehr genau darüber nachdenken wird, wie man sich hier verhält im Punkto Kinderplanung, wenn sich diese Regelung verändern sollte. Das ist ein schlechter Indikator, wenn also das dadurch dazu führt, dass sozusagen Kinderplanung über den Haufen geworfen wird oder einfach nicht mehr möglich gemacht wird. Und im Allgemeinen haben wir auch durch die verschiedenen Dialoge, die Maike und ich hier geführt haben, an der Stelle auch feststellen können, dass wir einfach das falsche Signal an die falschen Menschen aussenden oder das falsche Signal an die richtigen Menschen aussenden, so muss es richtig heißen, denn das sind viele Menschen, die Leistungsträger unserer Gesellschaft sind und denen wir hier das Signal geben, dass es für sie eben keine Mittel zur Verfügung gestellt werden, Lohnersatzmittel gestrichen werden sollen und das ist insgesamt einfach das falsche Signal. Im Allgemeinen muss man sagen, dass auch die Ausführungen gezeigt haben, dass die Sozialquote in Deutschland in eine bedrohlich hohe Richtung geht. Also wir haben derzeit eine Sozialquote, die Stand 2023 ungefähr bei 35% liegt. Sie dürfte aber in 2024 eher Richtung 40% gehen und wir entwickeln uns in eine Richtung, die einfach sehr, sehr problematisch wird. Der Sozialstaat greift immer stärker um sich und irgendwo muss das herfinanziert werden und da sind wir wieder bei den Leistungsträgern der Gesellschaft, denen man Lust auf die Leistungen, die sie erbringen, machen muss und denen man zeigen muss, dass man sie ernst nimmt und dass sie wichtige Bestandteile dieser Gesellschaft sind und das geht eben nicht, wenn man ihnen sozusagen Lohnersatzleistungen streitig machen möchte. Maike, du hast noch ein bisschen recherchiert zu der weiteren Vorgehensweise zu dem weiteren Verfahren bei dem Thema Elterngeldanpassung. Was steht da im Raum derzeit?
Ja, genau. Also die Verena Pauster hat eine Elterngeldpetition gestartet. Die wird am 9. Oktober im Bundestag angehört. Also der 9. Oktober ist ein wichtiger Tag für alle, die auch das Thema Elterngeld schützen möchten. Und da wird Verena mit ihrer Initiative angehört zwischen 12 und 15 Uhr. Hat man auch die Möglichkeit, selbst via Live-Übertragung teilzunehmen. Und darin wird entschieden, ob das Elterngeld gekürzt wird oder ob es noch eine andere Idee gibt, wo ich ganz sicher bin, dass Verena diese vortragen wird und andere Lösungen gefunden werden, um das Sparziel einzuhalten. Also merken, 9. Oktober zwischen 12 und 15 Uhr über bundestag.de/mediathek ist der Livestream zu erreichen. In der Zwischenzeit kann man, um auch weiterhin Unterstützung zu zeigen und auch die Flagge für das Thema hochzuhalten, weiterhin die Change.org-Initiative zeichnen, die Verena ins Leben gerufen hat. Vielleicht können wir das in den Shownotes verlinken.
Das machen wir gerne, ja.
Genau, dann haben wir noch ein bisschen Zeit bis zwischen Erscheinen dieser Episode und Anhörung im Bundestag, die man sicher auch dann nutzen kann für diese Petition. Und man kann sich an die Minister des Bundestages wenden. Und da hat auch Verena Pauster auf ihrem Instagram-Account einige Vorlagen und ich glaube auf der Internetseite elterngeldschützen.de einige Vorlagen bereitgestellt, die man nutzen kann, Copy-Paste an die betreffenden Minister senden kann, um halt da auch nochmal die Relevanz des Themas zu zeigen.
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Vielen Dank dafür, Maike. Ich glaube wirklich, dass wir uns hier alle nochmal mit dem Thema auseinandersetzen sollen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn euch das Thema interessiert, dann folgt den entsprechenden Pfaden, die wir in den Shownotes auch für euch bereitstellen werden, um da einfach auch informiert zu bleiben oder auch zu beeinflussen. Zu dem Thema abschließen möchte ich noch sagen, weil es sehr, sehr gut zu unserem Podcast passt. Wir haben in der zweiten Episode unseres Podcasts haben wir uns mit dem Thema direkte Demokratie beschäftigt. Und die Petition, die Verena gestartet hat, das ist ja auch eine Form von direkter Demokratie, die jetzt eben zu dem Erfolg geführt hat, dass sie im Ausschuss sprechen darf und dort eben die Punkte vorbringen darf, die sie hat und die natürlich auch hoffentlich dafür sorgen werden, dass man hier andere Wege findet und eben nicht die Lohnersatzleistungen so in dieser Form verändern wird, wie es derzeit angedacht ist. Aber es zeigt eben auch, dass sich derartige Initiativen sehr lohnen, dass direkte Demokratie ein Mittel sein kann, um Politikverdrossenheit auch entgegenzuwirken. Und das ist schön, darüber haben wir auch schon in unserer zweiten Episode gesprochen. Wer sich für das Thema direkte Demokratie interessiert, der kann nochmal gerne die zweite Episode auf seinem Lieblingspodcast nachhören und wird da auch nochmal feststellen, dass wir über das Thema auch so gesprochen haben. So, genug von dem Ernsten. Jetzt geht's so ein bisschen in die Endphase unserer heutigen Episode und wer die Verfassungsschutzengel hört, der weiß, was jetzt kommen mag, nämlich unser Spiel. Das machen wir immer so und das wird jetzt auch mit Maike so fortgesetzt. Maike hatte ja eine tolle Idee und ich glaube, das ist wirklich eine coole Sache. Es gibt nämlich 5 schnelle Fragen und wir haben uns jetzt einfach mal aus einem Kartendeck ganz willkürlich ein paar Fragen rausgegriffen. Einige passen ganz gut. Von daher fange ich jetzt einfach mal an, Maike, und du darfst einfach mal ganz schnell antworten. Frage Nummer 1. Welchen Prominenten findest du cool, bei dem du es aber niemals zugeben würdest?
Gute Frage.
Das ist nicht schnell.
Welche Prominente finde ich cool? Also vielleicht...
Aber du würdest es nicht
zugeben. Ist es nicht so die klassische Prominente? Ich finde, das ist eine Influencerin, Kamuschka. Unternehmerisch mega interessant. Menschlich, aber manchmal schwierig, ihr bei Instagram zu folgen. Und deswegen würde ich es da eher nicht so zugeben, finde sie aber als Unternehmerin mega interessant.
Sehr schön. Zweite Frage. Kickern oder Billard?
Oh, ich mag beides irgendwie nicht. Beim Kickern drehe ich immer. Und beim Billard weiß ich nur, dass, glaube ich, am Ende die schwarze 8 überbleiben muss. Ne? Ja. Also beides nicht mein Ding.
Beides nicht dein Ding. Okay. Küche aufräumen oder Bad putzen?
Definitiv.
Stopp! Wobei guckst du deinem Freund oder deiner Freundin lieber zu?
Oh, also ich weiß, dass mein Partner sehr oft die Küche aufräumt. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und deswegen, ja, er darf gerne die Küche weiter aufräumen.
Lieber nie wieder in deinem Leben in eine Fotoautomaten oder ab jetzt jeden Tag?
Ich kann da jeden Tag rein. Ist kein Problem.
Okay. Nägel manikürt oder lieber natürlich?
Natürlich.
Sehr gut, das sind meine 5 Fragen gewesen. Jetzt bist du dran.
Lanz oder Precht?
Lanz.
Nie wieder Instagram oder nie wieder Spotify?
Nie wieder Instagram.
Sammelst du etwas?
Ich habe tatsächlich mal Basketballkarten gesammelt. Die habe ich tatsächlich immer noch. Und die könnten unter Umständen sogar sehr viel wert sein, weil ich einige habe aus der Saison 1995, 96, was recht alt ist. Also ja, das war das Einzige, was ich mal gesammelt habe. Basketballkarten.
Basketballkarten sind dann?
So kleine Karten, die quasi in so einer, ja, wie sagt man, vorne ist so ein Coverbild und auf der Rückseite stehen dann so Daten von den Spielern.
Ach so, okay. Ja.
Wie viele Punkte hat er in der Saison gemacht und so weiter.
International?
Ja, tatsächlich, also NBA-Karten waren
okay.
Das.
Okay, ja, cool. Zeit. Pommes mit Mayo, mit Ketchup, Currysoße oder allem?
Currysoße.
Wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit einem ganz leichten Schuss Milch.
Das war's.
Das waren 5 schnelle Fragen und ja, Die Episode kommt langsam zu ihrem Ende und ihr wisst, was jetzt auch kommt, mein Schlussgruß. Es kommt nicht darauf an, wo ihr herkommt, es kommt nur darauf an, wo ihr hingeht. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Danke dir, Maike. Schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Ich glaube, wir haben ein bisschen was vor und von daher in der nächsten Episode dürft ihr gespannt sein. Wir werden eine kleine Ankündigung machen, was es da gibt Mitte Oktober und da dürft ihr gespannt sein, was wir da vorstellen werden. Also, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Danke, jede Stimme zählt.
Verfassungsschutzengel. Der Demokratie-Podcast. Von und mit Ademir Mustic.
Werbung. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und wir bei podcast-helfer.de helfen Ihnen, Ihre zu teilen. Wir sind mehr als ein Service. Wir sind Ihr Partner auf dieser persönlichen Reise. Mit einem kostenlosen 20-minütigen Telefonat starten wir unsere Zusammenarbeit und begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg Ihres Podcasts. Podcast-Helfer.de. Ihre Stimme, unsere Mission.